ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest und Julia Nihari-Kazen.
Herzlich willkommen. Schön, dass Sie am Freitagabend dabei sind.
Einen wunderschönen guten Abend auch von mir.
Für die Ampelkoalition in Berlin dürfte das kein ruhiges Wochenende werden, aber das sind da wohl alle Beteiligten längst gewöhnt. Öffentlich gestritten zwischen SPD, Grünen und FDP wird inzwischen fast durchgehend, ob mitten in der Sommerpause oder heute an einem Feiertag, für einige ein Brückentag. Dieses Mal sorgt ein 18-seitiges Papier von Christian Lindner für Aufsehen, in dem er nicht weniger als eine grundlegend neue Wirtschaftspolitik fordert, um, Zitat, Schaden vom Standort Deutschland abzuwenden. Wer das bislang wohl interne Papier an die Öffentlichkeit gebracht hat, scheint noch unklar. Doch längst fragen sich alle, kann die Ampelkoalition dieses Papier mit diesen FDP-Forderungen noch überleben? Dazu jetzt meine Kollegin Nadine Bader im ARD-Hauptstadtstudio. Nadine, erst einmal, was steht drin in diesem Papier?
Also diese Wunschliste von Christian Lindner, sein Papier muss man in weiten Teilen wohl als Angriff auf seine Koalitionspartner sehen. Zum einen möchte er bestimmte Vorhaben aus dem SPD-geführten Arbeitsministerium streichen oder verändern, etwa das Tariftreuegesetz oder das Lieferkettengesetz. Und er möchte Steuersenkungen finanzieren, etwa indem weniger für Rente und für Bürgergeld ausgegeben wird. Das kann vor allem der SPD nicht gefallen. Und zum anderen möchte er eine grundlegend andere Wirtschafts- und Klimapolitik. Etwa soll der Klima- und Transformationsfonds auslaufen. Das ist, so kann man wohl schon sagen, ein Angriff auf den grünen Wirtschaftsminister, denn der möchte mit diesem Fonds ja den Umbau der Wirtschaft hin zu klimafreundlichen Technologien unterstützen.
Ja, Nadine, was bedeutet das nun für die Koalition? Wie viel Sprengstoff steckt in diesem Papier?
Viel Sprengstoff. Also Christian Lindner möchte mit Sicherheit den Druck in der jetzt entscheidenden Phase der Haushaltsverhandlungen nochmal erhöhen. Er selbst ist heute bemüht, den Eindruck zu streuen, dass dieses Papier eigentlich erst im engsten Kreis der Bundesregierung hätte beraten werden sollen, dass es durch eine Indiskretion an die Öffentlichkeit gelangt sei. Aber manche sehen in diesem Papier eben schon ein Scheidungspapier. In jedem Fall zeigt es, wie schwierig es werden dürfte, die grundlegenden Differenzen, die die Ampelpartner eben haben in der Wirtschaftspolitik, jetzt womöglich noch einmal zu überbrücken.
Danke für deine Einschätzungen aus Berlin, Nadine Bader. Der Präsidentschaftswahlkampf in den USA bricht wieder einmal alle Rekorde. Allein Kamala Harris hat fast $1 Milliarde Spenden gesammelt. Doch im Wahlkampf unbezahlbar, das richtige Gespür im richtigen Moment. Das hat Donald Trump anscheinend immer wieder, diese Woche als Müllmann. Ein Bild reicht und die Botschaft ist raus. Trump steht an der Seite der Arbeiter. Eine Gruppe, bei der seine Gegnerin Harris schwächelt. Die Vorlage dazu hatte ihm Präsident Biden verschafft, der Trumps Anhänger als Müll bezeichnet haben soll. Gespür für einen möglichen erneuten Präsidenten Trump wiederum sollten längst schon Politiker in Deutschland und Europa entwickelt haben. Tina Hassel.
Europa verfolgt gespannt, wer ins Weiße Haus einzieht. Wieder Donald Trump mit seiner America First Politik oder Kamala Harris, von der viele hoffen, dass sie den Kurs des jetzigen Präsidenten fortsetzt. Die Auswirkungen sind gravierend. Droht bald ein Handelskrieg? Weg da, jetzt komm ich, war schon das Motto in Trumps erster Amtszeit. Im Falle seiner Wiederwahl dürfte er noch rücksichtsloser auftreten. Statt regelbasiertem Welthandel drohen Protektionismus und Rekordzölle. Ich liebe Zölle. Mit Zöllen kann ich jeden dazu bringen, alles zu tun. Mit Zöllen kann ich Leute vor Krieg bewahren und uns aus Kriegen raushalten. Deutsche Autohersteller mag Trump nur, wenn sie die Produktion in die USA verlagern. Und deutsche Edelkarossen sind ihm ein Ärgernis. Auf Stahl und Aluminium hatte Trump schon einmal hohe Zölle erhoben. Nun plant er 10-20% auf alle Importe aus Europa. In Brüssel bereitet man sich darauf vor. Erst will man Trump einen schnellen Deal anbieten. Wenn das nicht hilft, hat man eine eigene Liste mit Gegenzöllen.
Ich gebe hier jetzt keinen Planpreis, aber es ist kein Geheimnis, dass wir uns vorbereiten. Und deswegen haben wir unseren Werkzeugkasten zur Verteidigung unserer wirtschaftlichen Interessen ausgebaut und wir sind besser gerüstet, Konflikte auch zu bestehen.
Kamala Harris dürfte die Politik Joe Bidens fortsetzen und ebenfalls wenig Hunger auf Freihandel zeigen. Biden hatte Trumps Importzölle nur ausgesetzt, aber nicht zurückgenommen. Und ein Freihandelsabkommen, also ein verbindlicher Rahmen für den transatlantischen Handel, gibt es nicht. Und die NATO? US-Sicherheit bald nur noch gegen Cash? Wenn es nach Trump geht, ja. Das NATO-Versprechen, ein Angriff auf einen ist ein Angriff auf alle, gilt für ihn nicht. Stattdessen droht er. Ihr habt euren Anteil nicht gezahlt? Nein? Dann würde ich euch nicht beschützen. Im Gegenteil, ich würde Russland ermuntern zu tun, was es will. Ihr müsst eure Rechnungen zahlen. Seit Monaten versucht man deshalb, die NATO möglichst Trump-sicher zu machen. Der neue Generalsekretär der Niederländer, Rutte, gilt als einer, der mit Trump gut kann. Und seit kurzem koordiniert nicht mehr die USA die militärische Unterstützung für die Ukraine, sondern die NATO aus dem Hauptquartier in Wiesbaden.
Aber im Endeffekt kann man eine Organisation wie die NATO nicht Trump-proof machen, wenn der größte Verteidiger, die USA, die in vielen Bereichen mehr als die Hälfte bereitstellen, ob es nun Panzer oder Truppen sind, wenn die wegfallen und wenn die auch als politische Führung wegfallen, sind wir in einer anderen Welt.
Europa hofft deshalb auf Kamala Harris. Sie hatte sich auf der Münchner Sicherheitskonferenz als zuverlässige Partnerin präsentiert und mehrfach ihre Unterstützung für die NATO und die Ukraine betont. Mit Joe Biden geht der letzte Transatlantiker im Weißen Haus. Die Zeiten, in denen die USA viel Rücksicht genommen haben auf den kleineren europäischen Partner, dürften bald vorbei sein. Auch unter einer Präsidentin Harris müssten die Europäer militärisch mehr tun. Und wirtschaftlich könnte es bald ungemütlich werden.
Ja, fragen wir nach, wie sich die Welt vor allem auf einen möglichen Präsidenten Trump einstellt. Zuerst in die deutsche Hauptstadt, Tina Handel in Berlin. Wie hat sich die Bundesregierung auf den Wechsel im Weißen Haus vorbereitet?
Ja, es gibt diese Risikothemen. Wir haben es gerade gehört, Handel, NATO, Ukraine. Und da ist es besonders wichtig, gute Gesprächskanäle zu haben, schnell an Infos zu kommen, die wichtigsten Berater zu kennen. Da hören wir offiziell immer, wir sind da gut vorbereitet. Wir haben inzwischen belastbare Kontakte in beide Lager. Hinter den Kulissen hören wir aber auch, es ist durchaus schwierig. Bei Trump liegt es natürlich daran, dass er so unberechenbar ist. Man weiß gar nicht ganz genau, wer sind eigentlich seine wichtigsten Berater. Man kann auch die Kontakte aus der letzten Amtszeit nicht mehr wirklich gebrauchen. Deshalb versucht die deutsche Politik da auch Kontakte über die Republikaner in den Bundesstaaten aufzubauen, also zu wichtigen Gouverneuren zum Beispiel. Und da ist auch gar nicht nur die Bundesregierung unterwegs, da ist zum Beispiel auch die CDU sehr aktiv gewesen in den vergangenen Monaten. Zu einer Präsidentin Harris wäre das sicherlich einfacher. Da gab es auch schon direkte Treffen, Kontakte mit Mitgliedern der Bundesregierung, mit Habeck, mit Scholz. Aber auch da hören wir, man merke eben schon, dass Harris' Fokus nicht so sehr, wie es bei Biden noch war, auf Deutschland und auch auf Europa liegt.
Danke nach Berlin, Tina Handel. Und für die Ukraine hängt nicht weniger als das Überleben von der Politik im Weißen Haus ab. Susanne Peterson, wie schaut man da von Kiew nach Washington?
Ja, mit der Wahl entscheidet sich natürlich, wie die Unterstützung für die Ukraine weitergeht. Nicht nur von der USA, sondern auch von allen anderen westlichen Partnern. Und deswegen schaut man sehr gespannt nach Washington. Die Demokraten und auch eine Kandidatin oder Präsidentin Harris, die steht für viele Menschen hier im Land für ein Weiter-so. Und mit diesem Weiter-so blutet das Land gerade aber aus. Es läuft nicht gut. Vielerorts an der Front rücken die Russen täglich vor. Und deswegen blicken die Menschen hier im Land mit sehr großer Sorge gerade dem dritten Kriegswinter seit der vollen Invasion entgegen. Und hoffen aber auch gleichzeitig darauf, dass eine Präsidentin Harris wieder entschlossener unterstützen würde, als sie es vielleicht im Wahlkampf hat durchblicken lassen. Ein Präsident Trump, der wäre natürlich mit sehr viel mehr Unsicherheiten verbunden, auch für die Ukrainer hier. Und es könnte eben oder es wird besorgt darauf geschaut, dass Trump einen Deal mit Putin über die Köpfe der Ukrainer hinweg treffen könnte. Zum Beispiel, dass der Konflikt, so wie er aktuell ist, an der aktuellen Frontlinie eingefroren wird, ohne zusätzliche Sicherheitsgarantien, was für die Ukraine und auch insgesamt für die Sicherheitsarchitektur fatal wäre. Fakt ist, am Ende muss die Ukraine mit einem der beiden arbeiten müssen. Und weil das aber eben mit Unsicherheiten verbunden ist, hofft man auch auf eine stärkere Führungsposition der europäischen Partner.
Danke, Susanne, nach Kiew. Und natürlich wollen wir auch nach Moskau schauen, zu Ina Ruck. Ina, wen wünscht sich denn der Kreml als neuen US-Präsidenten?
Ehrlich gesagt tut man hier so, als sei das völlig egal, wer es wird, als habe das gar keine Auswirkungen. Jede US-Administration sei automatisch immer, sehe man Russland als Gegner. Das sei quasi vorgegeben, so vom System, hat es hier der Außenminister Lavrov behauptet neulich. Aber natürlich schaut man ganz genau hin. Natürlich hat es Bedeutung für Russland, wer da gewinnt. Schon allein wegen der Ukraine. Man hofft natürlich hier auf einen Präsidenten Trump und mit dem dann auf weniger Waffenlieferungen oder vielleicht gar keine Waffen mehr. Dabei war es ja Trump, der als erster amerikanischer Präsident überhaupt Waffen an die Ukraine geliefert hat, nachdem Obama das nicht getan hat. Das hat man hier auch nicht vergessen und sieht natürlich auch, wie unberechenbar er ist. In den Medien hier wird immer von einer Schlammschlacht gesprochen, von Chaos bei den Wahlen. Es gäbe bereits jetzt Wahlfälschungen, heißt es hier. Und man müsse mit Unruhen rechnen. Und vielleicht ist das ja das Ergebnis, was man sich hier eigentlich wünscht. Ein unklares Ergebnis, ein knappes, mit Demonstrationen nachher auf den Straßen und mit zumindest zeitweise geschwächten Vereinigten Staaten von Amerika.
Danke, Ina. Auch zu dir nach Moskau. Es gehört zu den ersten Dingen, die im Leben eines Menschen festgestellt werden, das Geschlecht. Und diese Identität kann vieles prägen, bis hin zu den Farben im Kinderzimmer. Für manche Menschen passt allerdings diese Einordnung als Mann oder Frau nicht. Für sie ist es ab heute deutlich einfacher, den Geschlechtseintrag zu ändern. Das neue Selbstbestimmungsgesetz der Ampelkoalition tritt in Kraft, nachdem es immer wieder auch Kritik gab. Vor allem, weil es auch für Jugendliche ab 14 eine Änderung möglich macht und weil so eine Änderung jährlich möglich ist. Das Familienministerium rechnet mit rund 4000 Anträgen pro Jahr. Über Freude und Kritik bei Menschen, die selbst von der Neuregelung betroffen sind, Fabian Siegel.
Flyer von 2018. So lange kämpft JJ Link aus Stuttgart dafür, dass es leichter wird, den Geschlechtseintrag zu ändern. Heute ist in Baden-Württemberg Feiertag, aber schon am Montag ist es soweit. JJ hat den Termin auf dem Standesamt.
Ich habe jetzt 7 Jahre darauf gewartet und dachte so, warum noch länger warten?
JJ hatte bisher einen weiblichen Geschlechtseintrag, hat sich aber nie so gefühlt. Später männliche Hormone genommen, eine angleichende OP gemacht. Als Mann sieht sich JJ aber auch nicht. Der Geschlechtseintrag divers, die passende Wahl.
Als klar war, dass es das geben würde, das war für mich voll die Erleichterung. Da dachte ich, ja, also weder männlich noch weiblich, das wäre genau das, was mir gut passen würde.
Hallöchen.
Marie-Luisa Richter aus Birkenfeld bei Pforzheim erzählt auf ihren Social-Media-Kanälen regelmäßig ihre Geschichte. Sie ist als Junge zur Welt gekommen, hat ihr Geschlecht vor 2 Jahren anpassen lassen. Dafür wurde sie angefeindet und sogar einmal krankenhausreif geschlagen.
Ich werde nicht aufgeben. Niemals.
Und sie hat auch ihren Geschlechtseintrag 2022 ändern lassen, ist jetzt auch urkundlich eine Frau. Damals galt noch das alte Gesetz und das hatte viel höhere Hürden. So waren etwa psychologische Gutachten vorgeschrieben mit vielen intimen Fragen. Sie hat diese Befragungen aber nicht negativ erlebt.
Meine Psychologen, die waren sehr, sehr freundlich, sehr auch fachbezogen.
Im neuen Gesetz ist keine verpflichtende Beratung mehr vorgesehen. Man kann den Geschlechtseintrag nach einem Jahr sogar wieder ändern. Marie-Luisa Richter fürchtet, dass damit zu leichtfertig umgegangen wird. Das gefährde alles, wofür sie immer gekämpft habe.
Man nimmt uns einfach nicht mehr für voll, wenn du wirklich jedes Jahr dein Geschlecht ändern kannst. Ich finde das erschreckend.
JJ Link sieht das komplett anders, hat kaum Bedenken, dass die neue Regelung ausgenutzt wird.
Ach, ich glaube, dass die meisten Menschen wirklich Besseres zu tun haben, als mutwillig ihren Geschlechtseintrag abzuändern. Und selbst wenn, wem tut das weh?
Die eigene Änderung auf dem Standesamt am Montag will JJ danach feiern. Die alten Flyer des jahrelangen Einsatzes dafür entsorgt JJ aber schon heute. Sie haben ihre Schuldigkeit schließlich getan.
Die meisten Menschen, die in kleinen Flüchtlingsbooten die Fahrt über das Mittelmeer wagen, haben diese Wüste schon hinter sich gelassen. Denn ein Großteil derjenigen, die nach Europa fliehen, kommt aus afrikanischen Ländern südlich der Sahara, oft aus Krisen- oder Bürgerkriegsregionen. Doch die Europäische Union lässt es sich viel kosten, dass die Menschen zwischen Wüste und Meer gestoppt werden. mit Tunesien. Zum Beispiel hat die EU erst im vergangenen Jahr ein Migrationsabkommen beschlossen. Doch diese Praxis führt offenbar auch zu großem Leid. Eine ARD-Dokumentation liefert nun Einblicke in Europas Flüchtlingspolitik ab heute in der ARD-Mediathek. Erik Häusler und Philipp Kröll.
Mai 2024 in der Sahara, im tunesisch-libyschen Grenzgebiet. Diese Jeeps libyscher Grenzschützer nähern sich einem ihrer Außenposten. Die Männer auf der Pritsche, sie wurden kurz zuvor an der tunesisch-libyschen Grenze aufgegriffen, ohne Wasser und Nahrung. Sie erzählen uns, was ihnen widerfahren ist.
Sie kamen nachts und setzten uns an der Grenze in der Wüste aus. Sie schlugen uns und zwangen uns zu laufen. Sie sagten, wenn wir zurückkommen, dann schießen sie auf uns.
Mit sie meint er tunesische Sicherheitskräfte von Nationalgarde und Grenzpolizei. Auch andere dieser Männer berichten von schwerer Gewalt.
Manche konnten nicht mehr laufen. Wir wurden in Tunesien geschlagen. So hart, dass manche einfach nicht mehr weitergehen konnten.
Schwere Vorwürfe gegen die tunesischen Einheiten, die seit Jahren von der EU und Deutschland unterstützt werden. So haben Bundespolizisten seit 2015 rund 4000 tunesische Beamte ausgebildet. Tausende Migranten wurden in den vergangenen Jahren durch libysche Grenzschützer in der Wüste gefunden, die zuvor systematisch von Tunesiens Sicherheitskräften ausgesetzt wurden. Immer wieder sterben dabei Menschen. Das Kalkül offenbar: Abschreckung. Darüber haben im Mai der Bayerische Rundfunk, der Spiegel, Lighthouse Reports und andere Medien berichtet. Der deutsche Regierungssprecher kündigt daraufhin eine Überprüfung der Zusammenarbeit mit Tunesien an.
Wir hatten selber keine eigenen Erkenntnisse dazu. Insofern müssen wir jetzt das prüfen und dann gegebenenfalls Konsequenzen ziehen.
Monatelang hören wir nichts von der Bundesregierung dazu, trotz mehrfacher Anfragen. Mitte September fragen wir den Regierungssprecher nach dem Stand der Überprüfung.
Ich habe ja ein langes Gedächtnis, aber doch nicht so lang, dass ich mich daran, also ich weiß, dass das mal ein Thema war, aber das hat uns bisher nicht wieder, ist es nicht in der Frage begegnet. Insofern gibt es hier keinerlei Vorbereitung.
Dabei hatten wir kurz zuvor beim Bundespresseamt nachgefragt, was aus der Untersuchung geworden sei. Eine Stellungnahme kam schließlich vom Bundesinnenministerium. Die Bundesregierung habe den tunesischen Partnern wiederholt deutlich gemacht, dass die Menschenrechte von Migranten zu respektieren seien. Ob es die angekündigte Untersuchung überhaupt gab, ließ das Ministerium offen. Deutschland und die EU machten sich mitschuldig an Menschenrechtsverletzungen, sagen Experten.
Man nimmt dabei die Gewalt nicht nur in Kauf, man verlässt sich sogar darauf. Wir müssen doch die Verantwortung übernehmen dafür, dass, wenn wir ein Land bitten, Menschen zu stoppen, dass wir uns irgendwie überlegen, wie wird das gemacht.
Die Männer, die wir hier im Mai in der libyschen Wüste antreffen, scheinen erstmal gerettet. Doch sie sind jetzt in der Hand von libyschen Milizen, die ebenfalls für ihren teils gewaltvollen Umgang mit Migranten berüchtigt sind. Auch Libyen wird von der EU unterstützt.
Es ist eine große Überraschung und eine historische Wahl, die hierzulande allerdings kaum wahrgenommen wird. Dabei könnte Botswana ein Vorbild sein, nicht nur für Länder auf dem afrikanischen Kontinent. Nach 58 Jahren an der Macht wurde die Regierungspartei dort abgewählt und sie akzeptiert die Niederlage. Botswana im südlichen Afrika ist etwas größer als Frankreich, allerdings leben hier nur rund 2,5 Millionen Menschen. Der größte Teil des Landes besteht aus Savanne, in der es äußerst wertvolle Bodenschätze gibt. Vor allem der Abbau von Rohdiamanten trägt zum Wohlstand bei und damit wohl auch zur politischen Stabilität. Richard Klug.
Sie waren wohl selbst überrascht, die Anhänger des Wahlsiegers, als die ersten Wahlergebnisse bekannt wurden. Niemand hatte mit dem Sieg ihres Kandidaten gerechnet. Und auch der vermutlich neue Präsident, der Menschenrechtsanwalt Duma Boko, wirkte nicht wie ein strahlender Sieger. Der scheidende Präsident Mokgweetsi Masisi gestand seine Niederlage ein. Seine Partei war 58 Jahre an der Macht gewesen.
We will begin all administrative work.
Wir werden alles tun, um den Übergang glatt und möglich zu machen. Und ich werde nichts tun, um dies zu verhindern. Botswana gilt als politischer und wirtschaftlicher Stabilitätsanker auf dem afrikanischen Kontinent. Der größte Wirtschaftszweig, die Diamantenindustrie, vor einigen Wochen ein Sensationsfund. Dem bisherigen Präsidenten Masisi wurde der fast 3000 Karat schwere Stein persönlich präsentiert, der zweitgrößte Diamant aller Zeiten. Seit knapp 2 Jahren fördert Botswana nicht nur Diamanten, sondern verarbeitet sie auch weiter. Eine Ausnahme auf dem Kontinent. Es ist ein solches Privileg, mit Diamanten arbeiten zu können. Ich bin jetzt ein Teil der gesamten Reise von einem Rohdiamanten zum Endprodukt. Wir in Botswana stehen jetzt nicht nur am Straßenrand und sehen zu, wie andere unsere Diamanten verarbeiten. Botswana schleift und poliert also auch, zumindest zum Teil, seine Rohdiamanten. In den Nachbarländern werden die Rohstoffe nur gefördert und dann unverarbeitet ins Ausland exportiert. In dieser Hinsicht ist Botswana ein Erfolgsmodell. Die Förderung von Rohdiamanten würde uns nur 10-30% der gesamten Wertschöpfung bringen. Wenn Sie sich aber den gesamten Produktionsprozess ansehen, das Schleifen, das Polieren, die Schmuckherstellung, dann bekommen Sie bis zu 80%. Allerdings schwächelt die Diamantindustrie vor allem wegen der Nachfrage in China. Die Arbeitslosigkeit in Botswana ist zuletzt auf 27% gestiegen. Nur ich selbst und manche Kollegen verdienen noch Geld in der Mine. Alle anderen im Dorf sind arbeitslos geworden. Wer nicht in der Mine arbeitet, hat nichts. Dass er nicht auch andere Industriezweige gefördert hat, ist dem bisherigen Präsidenten wohl bei den Wahlen zum Verhängnis geworden. Der vermutlich neue Präsident hat besser bezahlte Jobs versprochen.
Und wir kommen jetzt zu weiteren Nachrichten des Tages mit dir, Julia Niharika.
Genau, nach dem schweren Unwetter in Spanien ist die Zahl der Toten weiter gestiegen auf mindestens 205. Wie viele Menschen noch vermisst werden, ist unklar, weil manche Orte weiterhin nur schwer zu erreichen sind. Dort fehlt es an Strom, Wasser und Lebensmitteln. Am schwersten betroffen ist die Region Valencia im Südosten des Landes.
Ganz Valencia hat eine Mission, so scheint es. Seit den frühen Morgenstunden pilgern sie zu Fuß in die vom Unwetter getroffenen Vororte, wollen helfen, wo die Not am größten ist. Unser Freund ist von der Welt abgeschnitten, hat nichts, ist auch entmutigt. Das alles bringen wir ihm, wir müssen los. Im Vorort Paiporta, wo mindestens 62 Menschen starben, überall Schlamm. Die freiwilligen Putztrupps kämpfen gegen Dreck, Wasser und Müll. Der ganze Stadtteil, ein Trümmerfeld aus Autos. Gestrandet und gestapelt. Es dürften Tausende sein in der Provinz Valencia. Schwierig, sie alle zu bergen. Den Helfern in Paiporta fehlt Gerät. Verwaltung, Polizei, Freiwillige, alle versuchen zu helfen. Im Hilfszentrum der Gemeinde ist kein Durchkommen. Hier verteilen sie Wasser und Lebensmittel und noch immer gibt es Vermisste. Einige Menschen werden immer noch vermisst. Andere werden noch lebend gefunden. Wir geben die Hoffnung nicht auf. Wie viele vermisst werden, ist unklar. Ebenso wie viele in ihren Autos begraben wurden.
Die Erderwärmung führt nicht nur zu Extremwetterereignissen, sie bedroht auch die Artenvielfalt. Über Maßnahmen dagegen berät seit 2 Wochen die UN-Artenschutzkonferenz COP16 in Kolumbien. Eigentlich soll das Treffen in Cali heute zu Ende gehen, doch bislang gibt es noch keine konkreten Beschlüsse. Gestritten wird vor allem über Geld. Die ärmeren Staaten fordern mehr Mittel von den Industrienationen, um bedrohte Arten besser zu schützen. In Serbien sind beim Einsturz eines Vordachs an einem Bahnhof mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich in Novi Sad, der zweitgrößten Stadt des Landes. Das Betondach über dem Eingang sei plötzlich zusammengebrochen, teilte das Innenministerium mit. Das Gebäude selbst war erst vor kurzem renoviert worden. Das Außendach sei aber nicht Teil der Bauarbeiten gewesen, so das staatliche Bahnunternehmen.
In Deutschland stellen immer mehr Landwirte ihre Arbeit um. Wer vor allem auf kleineren Höfen Tiere hält, der achtet nun vermehrt auf das Wohl seines Viehs, schon um das Fleisch weiterhin gut verkaufen zu können. Wenn man den Prognosen von Experten glauben darf, wird die Ernährung in den kommenden Jahren und Jahrzehnten allerdings weniger von Fleisch geprägt sein. Und so suchen sich auch Bauern neue Felder, auf denen etwa Mikroalgen wie Spirulina gedeihen. Cosima Gill war mittendrin im nordrhein-westfälischen Aalen und hat erlebt, wie neben dem Schweinemastbetrieb eine Algenzucht für gute Zukunft sorgen soll.
Alge zum Mittagessen bei Familie Averberg. Grünes Algenbrot, grüner Dip mit Alge verfeinert, grüne Suppe. Der 6-jährige Noah hat sein Essen komplett verfärbt mit der Mikroalge Spirulina. Sein Bruder ist zurückhaltender.
Manchmal sind sie ein bisschen so, also so wie man bei Noah sieht, das mag ich natürlich nicht so.
Seit rund 5 Jahren baut seine Familie die Mikroalge an. Aus ihr kann unter anderem Pulver als Nahrungsergänzungsmittel produziert werden oder Nudeln. Das Ganze entsteht hier im Gewächshaus, eine Algenfarm. Wie es denen geht, sieht man unter dem Mikroskop.
Gucke einfach, ob die gesund sind, ob die hat sich gerade bewegt, die Form gut ist, ob genügend da sind, ob die lang genug sind und ob da irgendwelche Schadkeime drin sind.
Vom Becken aus werden die Algen dann in eine Erntemaschine gepumpt. Aaron kennt sich damit längst bestens aus.
Und dann dreht sich das Band und es wird da abgeschraubt. Dann machen wir den so halb voll und dann kommt das alles da drauf und dann wird es zu Spaghetti.
Das heißt, die grüne Masse wird in Streifen gespritzt und getrocknet. Judith Averberg ist eigentlich Lehrerin, packt aber auch mal mit an. Die Alge Spirulina wird gerne als Superfood beworben. Es gibt Hinweise auf gesundheitsfördernde Wirkung. Wissenschaftlich nachgewiesen ist es für Menschen nicht. Wie schwierig ist es, Nahrungsergänzungsmittel dann auch zu verkaufen, weil die ja nicht zwingend notwendig sind für die Ernährung?
Ich glaube, da muss man einfach auch ehrlich sein. Wer sich ausgewogen ernährt, braucht das nicht.
Dennoch hat sie Fans.
Noch eine?
Rund 500.000 Euro hat die Algenanlage gekostet. Noch finanziert der Schweinemastbetrieb auf dem Hof den Algenbetrieb mit. Doch Ulrich Averberg hofft, dass die Algenfarm zu einem guten Image beiträgt.
Landwirtschaft steht viel in der Kritik. Und mit diesem Anbau möchte ich eigentlich auch die positiven Assoziationen der Kundschaft weckeln.
Denn negative Assoziationen gibt es in der Öffentlichkeit immer wieder bei Schweinemastbetrieben. Ein weiteres Standbein von Familie Averberg. Rund 750 Tiere werden hier gemästet. Sie wiegen rund 30 Kilo und in 3 Monaten sollen sie 120 auf die Waage bringen.
Hier ist jetzt unser Stallbüro. Das ist erstmal der erste Gang. Wenn man in den Stall geht, um zu gucken, wie die Schweine gefressen haben und ob die Lüftung noch funktioniert.
Die Schweinehaltung hier entspricht der Haltungsstufe 2. Das heißt unter anderem etwas mehr Platz als der Mindeststandard. Gerade die andauernde Debatte über Tierwohl und immer neue Verordnungen für Landwirte bereiten ihm Sorge.
Die Auflagen sind teilweise schon erdrückend und auch wettbewerbsverzerrend. Wenn hier Auflagen angezogen werden, aber in den Nachbarländern gibt es diese Auflagen nicht, dann ist es für uns schon manchmal die Frage, sind wir hier noch gewollt? Und das ist dann nicht schön, wenn man darüber nachdenken muss.
In Deutschland ist die Zahl der Schweinebetriebe seit Jahren rückläufig. Ulrich Averberg ist froh, dass er auch auf die Algenproduktion setzen kann, sollte es doch irgendwann mit dem Mastbetrieb nicht weitergehen.
Mit den Algen haben wir einen Versuch gestartet, so ein bisschen in die Zukunft zu gehen.
Der Familienbetrieb existiert seit über 300 Jahren und soll das auch weiter tun.
Was willst du denn später mal werden?
Bauer.
Vielleicht sogar Algenbauer. Ein Familienbetrieb im Wandel zwischen traditioneller Landwirtschaft und Superfood-Produktion.
Tja, das sah ja schon wirklich gemütlich aus damals.
Ja, wobei auch Geschmackssache. Aber also ich wäre ja genervt gewesen, immer zum Fernsehgerät hingehen zu müssen, um was umzustellen, weil die Fernbedienung, die gab es damals ja noch nicht.
Ja, aber wirklich viele, viele wunderbare Erinnerungen an tolle Fernsehabende. Ich habe damals geliebt, zum Beispiel am laufenden Band musste man sich viele Dinge merken oder Dalli Dalli.
Beides großartig. Bei uns zu Hause gab es immer Verstehen Sie Spaß mit Paola und Kurt Felix.
Auf jeden Fall auch toll. Und jetzt wird das deutsche Fernsehen 70 Jahre alt.
Genau, wobei die Tagesschau als die älteste noch laufende Sendung, die ist sogar 2 Jahre älter.
70 Jahre deutsches Fernsehen, wirklich ein Grund zu feiern und in vielen Erinnerungen zu schwelgen.
Kaum einer hat so ein Gerät, als es losgeht im Ersten, das damals einfach nur deutsches Fernsehen heißt.
Alle Sender der Bundesrepublik kommen jetzt mit ihren Beiträgen in ihr Heim.
Erstmal nur ein paar Stunden am Tag, später rund um die Uhr. Und ab. Aufwendig war das damals. Filmrollen von der Fußball-WM in Chile 1962, per Flieger um die Welt, 3 Tage später auf dem Sender. Und immer mit dabei die Angst vor dem Bandsalat. Das Fernsehen, Lagerfeuer der Nation für 5 Mark im Monat. Die Straßen sind leer, wenn Krimis über den Bildschirm flimmern oder die großen Shows, auch wenn nicht immer alle zufrieden sind.
Wird von Ihnen lieben Sie die Show gesendet?
Ja.
Hören Sie mal, größeren Quatsch können Sie wohl nicht bringen, was?
Nun ja, es geht natürlich auch anders. Hintergründig, politisch, kritisch.
Nun wollen wir uns noch ein wenig mit der Bundesregierung anlegen.
Übrigens, auch in der DDR schauen viele das Westfernsehen, das ab 1967 in Farbe sendet. Ein Sonderstudio für die Mondlandung. Stundenlang wird übertragen. Die Tagesschau ab 1976 erstmals mit einer Frau.
Damals war ich die einzige Sprecherin, weit und breit. Und auch bei den Redakteuren war es vielleicht 1/3 Frauen, 2/3 Männer. Heute hat sich das total geändert. Es ist über die Hälfte Frauenanteil dort, also bei der Tagesschau jetzt. Und ich glaube auch in vielen Redaktionen.
Veränderungen auch im Weltgeschehen. Die Mauer fällt, Deutschland wieder vereint.
Ich möchte mal hier rüber, ich kann es nicht glauben.
Das Erste und die ARD-Senderfamilie nun auch gesamtdeutsch. Der Sport sowieso. Ohne Tatort geht's bis heute nicht. Und auch sonst großes Kino fürs Wohnzimmer. Nur, wohin geht die Reise in Zeiten des Internets?
Wenn quasi Fernsehen heißt, ich muss mit der Fernbedienung so ein Gerät anschalten, dann ist so die Frage, ob das noch die Mehrheit machen werden. Aber wenn ich Bewegtbilder mir anschaue, egal über welchen Weg die zu mir kommen, dann ist ganz klar, dass das Bewegtbild eine ganz große Zukunft hat.
70 Jahre das Erste. Viel ist passiert, viel wird passieren. Der Blick in die Welt vielleicht wichtiger als je zuvor.
Ja, und in all den Jahren auch nicht wegzudenken aus dem deutschen Fernsehen, das Wetter. Sven, wie wird's denn?
Ja, das stimmt, Helge. Und ich hätte fast gesagt, ich erinnere mich noch an damals, aber da war ich ja noch nicht dabei. Da war ich minus 13. Und da hat man aber schon Temperaturen auf der Zugspitze gemessen. Das ist jetzt der Übergang zum Wetterthema. Und das ist der Blick auf Deutschlands höchsten Berg. Also von oben hier ist das Gipfelkreuz, 2963 Meter hoch ist der Berg. Und heute, am 1. November 2024, wurde die Höchsttemperatur gemessen, die es jemals in dieser Höhe in einem November gab, mit 9,9 Grad. Das bisherigste oder vielmehr der bisherige Höchstwert, so heißt das, wurde am 8. November 2015 mit 7,4 Grad gemessen. So hohe Temperaturen sind einfach keine Freude, zu Klimawandelzeiten sie mitzuteilen. Aber das sind die Werte, und sehr warm war auch das Mittelmeer und die Wetterlage in Spanien, die begleitet uns seit Tagen. Und ich will da noch mal hinschauen in einer Prognose für die nächsten Tage. Heute gab es sehr kräftige Regengüsse, auch Hagel wieder und schwere Gewitter auf Mallorca. Teilweise in 3 Stunden wieder 90 Liter in der Sierra Tramontana. Das ist ganz im Norden, das sind die Berge dort. Und jetzt driftet das wieder rüber in die Region zwischen Barcelona und Valencia. Und deswegen noch mal zusammengefasst, 100 bis 200 Liter können hier verbreitet noch mal fallen. In einigen Orten dann weniger. Hier und da zeigen die Modelle größere Werte. Wir bleiben da also dran und informieren Sie natürlich weiter. Jetzt gucken wir auf unser Wetter. Ein bisschen was tut sich, und zwar von Norden. Hier kommt dieses Frontensystem in die Mitte in Bewegung. Da fallen auch mal ein paar Tropfen raus. Dahinter kommt aber trocknere Luft. Der Himmel reißt auf. Im Süden übrigens, da wird es in der Nacht wieder häufig den Nebel geben. Und wenn es dann im Norden aufreißt, haben wir nur noch 1 bis 4 Grad morgen früh. Das haben wir auch im Südosten. In der Mitte unter den Wolken sind es 9 oder 10. Und morgen Nachmittag haben wir dann 10 bis 15, nach Nordosten 8 oder 9 Grad. Und die Aussichten zeigen dann einen sonnigeren Sonntag. Im Norden kommen dann allerdings wieder ein paar Wolken an. Auch am Montag ist das so. Aber zwischen dem Nebel gibt es den Sonnenschein bei 10 bis 15 Grad. Die Nächte übrigens sind ziemlich kalt.
Danke dir für diese Ausblicke, Sven. Und das war unser Blick auf die Themen des Tages. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit einem Polizeiruf aus Magdeburg.
Tja, und aktuelle Nachrichten haben wir für Sie wie immer auf tagesschau.de und natürlich auch bei tagesschau24.
Und neue Tagesthemen haben wir dann morgen wieder für Sie. Dann übernimmt hier Julia Niharika.
Ich freue mich schon auf Sie.
Einen schönen Abend. Tschüss.
Tschüss, bis morgen.